Halleluja.
Wir haben Hoffnung. Preis dem Herrn. Und wir leben aus Hoffnung. Und ohne Hoffnung könnten wir es gar nicht überleben. Preis Gott. Und mein Thema heute ist, gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Egal auf was. Auf Gewinn, auf Gesundheit, auf Fortschritt. Egal was es ist, gib die Hoffnung nicht auf. Vor allem jetzt, nachdem wir Christen sind. In meiner Bibel heißt es, Paulus sagt es, wir waren einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Und jetzt haben wir die Hoffnung und jetzt haben wir Gott. Und deshalb müssen wir entschieden und entschlossen sein, ich gebe meinen Gott nicht auf. Denn dann kann ich ihn gleich einpacken und mich einsargen und, was weiß ich, mein Testament machen. Aber ich habe die Hoffnung, ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja, praise Gott. Es gibt natürlich auch im Leben eines Christen Wüstenzeiten, Dürrezeiten, Durchstrecken, was auch immer ist. Da gibt es Krisen, da gibt es Krankheiten, da gibt es Stürme und so weiter. Aber gib deine Hoffnung nicht auf. Mitten im Sturm, plötzlich kann der Heiland bei dir sein. Und so war es auf dem See Genezareth. Plötzlich, mitten in der vierten Nachtwache, wo die Nacht am dunkelsten, bevor es Tag wird, da ist Jesus plötzlich den Jüngern erschienen. Und die dachten, das wäre ein Geist, das wäre ein Gespenst. Und die schrien vor Furcht, so steht es in der Bibel. Warum? Weil sie den Heiland noch nicht richtig kannten. Aber wir kennen unseren Herrn Jesus Christus und der wird uns nicht in kritischen Momenten verlassen. Ich habe immer wieder erlebt, die Wunder Gottes, Gott kommt nie zu spät, Jesus kommt nie zu spät. Selbst wenn es eine Minute, eine Sekunde vor 12 ist, der Herr kommt, er greift im letzten Moment meistens ein. Also egal, was in deinem Leben ist, du bist ein Kind Gottes, du hast Gott und du hast Hoffnung. Du hast den Gott der Hoffnung. So heißt Gott in der Bibel. Ich komme nachher darauf zurück. Hoffnung ist mehr als nur eine Wunschvorstellung oder Vertröstung auf später oder im Jenseits und so weiter oder das ewige Warten auf irgendein Wunder. Nein, Hoffnung ist, ich weiß, Gott wird mich zu verlassen. Er wird mich nicht enttäuschen. Was er sagt, das geht in Erfüllung. Gott ist kein Lügner. David Livingstone, ein Missionar, der Afrika erforscht und sein Herz eigentlich in Afrika verloren hat, der hat diese Lastenträger gehabt, diese Mamelucken, die haben ihm die Lasten getragen bis zum Sambese-Fluss. Und dann hat er gesagt, ich kann jetzt nicht mehr weiter, ich muss jetzt nach London zurück zur Missionsgesellschaft, mir wieder neue Hilfe, neue Unterstützung, neue Finanzen holen, damit ich weitermachen kann. Bleibt hier, ich komme wieder. Es verging fast ein Jahr, David Livingstone kam nicht. Und die Einwohner haben gesagt, siehst, auf die Weißen kannst du dich nicht verlassen. Die versprechen dir alles Mögliche und die halten doch nicht ihr Wort. Und die Mamelucken sagten, unser Vater, also David Livingstone, was er sagt, das hält er, selbst wenn er sterben müsste, wird eingehalten. Sein Wort gilt. Und eines Tages, zur Mittagszeit, macht es nach dem Sambesi-Fluss duck, 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 duck. Solche Geräusche haben sie noch nie gehört. Eine Dampfmaschine kommt, ein Schiff, ein Dampfer kommt. Und wer kommt? David Livingstone und unser Vater. Und sie laufen ihm entgegen. Er hat sein Wort eingehalten. Vielleicht musst du auch manchmal lange warten, ein Jahr. Er hat Geld gesammelt, damit die Missionsarbeit wieder weitergehen kann. Tuck, 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 tuck. Dieses Geräusch, das muss im Ohr haben. Du musst erwarten, voller Hoffnung sein. Warte auf ein Wunder, Gott wird sein Wort einlösen. Wer Hoffnung hat, der lebt anders, der denkt anders, der lässt sich nicht entmutigen, der spricht auch anders, der singt auch anders. Der singt nicht depressive, schwermütige Lieder, der singt Loblieder, die Gott lieben werden, sein wie die Sonne, auch wenn noch Krieg da ist, auch wenn noch Terror da ist, auch wenn noch die Dunkelheit da ist und so weiter. Das Entscheidende ist der Glaube und Hoffnung. Das ist so wichtig für das christliche Leben. Wenn du den Herrn liebst, da kommt Glaube und Hoffnung dazu. Und wir haben ja gesungen, er glaube, Hoffnung, Liebe. Stern, auf den ich schaue, alles Herr bist du. Verstehst? Wenn du auf Gott schaust und Gott vertraust, du wirst nicht in den Stich gelassen. Ich könnte dir Zeugnis über Zeugnis aus meinem persönlichen Leben weitergeben. Gott ist treu. Gott ist treu. Er hat uns bis heute durchgetragen. Ich wollte mich verloben. Ich wollte meine Frau heiraten, die Heide damals und so weiter, wollte ich heiraten. Aber dann fragte mich, Johannes, kannst du auch eine Familie ernähren? Verstehst du? Das war damals sehr wichtig, verstehst du? Ja, für was willst du leben? Ich habe ihr erzählt, ich will Pastor sein, ich will predigen, ich will durch die Lande reisen. Damals habe ich noch so fantastische Ideen gehabt. Ich kaufe mir ein Wohnmobil oder Wohnwagen und fahre durch die Lande, stelle dort meinen Wohnwagen hin, stelle dort, dann baue ich mein Zelt dort und dann predige und dann gehe ich in die nächste Stadt. Ja, kannst du eine Familie ernähren? Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht, also ich vertraue Gott, für mich ist Gott eine Macht, eine Kraft und Ich habe bisher erlebt, wie Gott treu ist, wie Gott einen versorgen kann und so weiter. Das, bis zu diesem Augenblick habe ich das gehabt. Und dann sage ich, ja, aber das musst du selber wissen, ob ich das kann oder nicht. Dann hat sie gebetet, 14 Tage etwa, sich zurückgezogen, mit die Bibel gelesen, Gott gefragt. Und dann kommt sie und sagt, Johannes, wir können uns verloben und können heiraten. Sage ich, wie bitte, was hast du denn gemacht? Was ist da passiert? Dann sagt sie, ich habe in der Bibel gelesen, ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Das war ausschlaggebend für ihr Ja zu unserer Ehe. Und wir haben 49 Jahre durchgehalten. Und Gott hat uns gut versorgt. Und ich habe noch nie Mangel gehabt. Ich bin in Urlaub gefahren. Ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ich habe mein Leben genossen und mir gut gehen lassen. Denn Gott ist treu. Wenn wir ihm treu sind, ihn lieben, ihm dienen, er wird uns nicht im Stich lassen. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ein Gott des Trostes, ein Gott der Hilfe. Viele verstehen heute Hoffnung nur etwas, ja, das ist etwas Ungewisses. Man weiß nichts Genaues. Verstehst du? Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Du kennst dieses Sprichwort. Aber das ist bei Gott nicht so. In der Welt ist es so. Hoffen und Harren. Menschen versprechen viel, Politiker versprechen viel und halten nichts. Da muss ich sich hier ganz frei wegsagen. Die halten nichts. Und wenn du nach 50 Jahren ihre Politik anguckst, da ist nichts gewesen. Auch so nur Stroh. So, viele verstehen die Hoffnung nicht, vertrösten sich auf etwas und so weiter und sagen, ich brauche lieber ein Spatz in der Hand als die Tauben auf dem Dach. Aber Hoffnung ist mehr. Ich habe Gott in meinen Händen, Gott in meinem Leben, Gott in meinem Herzen. Preis Gott. Die Menschen haben nur Religion und Religion ist sowieso nichts Sicheres. Verstehst du? Komme ich in den Himmel, komme ich nicht in den Himmel? Ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Die meisten hoffen. Und sie wissen aber nicht genau, aber ich weiß, dass ich in den Himmel komme und was der Himmel für mich ist, der Thron Gottes, die Nähe Gottes. Und so, ich habe eine lebendige Hoffnung, weil ich den lebendigen Heiland nicht nur bei mir habe, sondern in mir habe. Wenn ich ertrinke, ertrinkt Jesus mit mir mit. Wenn ich verbrenne, verbrennt Jesus mit. Verstehst du? Er ist ja in mir. Und Jesus sagt, da wo ich bin, da sollt auch ihr sein. Verstehst du? Er ist bei dem Vater im Himmel und da werde ich auch bei ihm sein. Echter Glaube ist wie eine Raststätte. Da tanke ich auf. Das ist echter Glaube. Da erhole ich mich, da entspanne ich mich. Die Hoffnung gibt mir neue Energie. Jetzt habe ich mit Gott wieder gesprochen. Zum Dr. Billy Graham kam mal eine Frau und sagt, also ihr seid so arm, ihr hofft und hofft und hofft. Und ich vertröste die Leute auf die Ewigkeit und auf den Himmel, auf das Jenseits. Dann sagt er, liebe Frau, und dann sagt sie noch dabei, euer Gott ist sowieso tot, den gibt es gar nicht. Dann sagt er, liebe Dame, ich habe noch heute Morgen mit dem Herrgott gesprochen. Also wie kann er da tot sein? Und das ist diese lebendige Hoffnung, wenn du morgens aufstehst und mit Gott sprichst, mittags, wenn die Sonne im Zenit steht, noch ein kurzes Gespräch, ein Stoßgebet zum Himmel und sagst, danke Herr, und abends dann dein Abendgebet machst, dann hast du einen lebendigen Glauben. Aber die Leute, die nur religiös sind, die nur zu Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen, die haben keinen lebendigen Heiland. Die glauben an einen Herrgott, an ein höheres Wesen. Wenn die Katze auf dem Dach ist, das ist auch ein höheres Wesen. In aller Liebe, verstehst? Aber ich habe eine lebendige Hoffnung. Christus in mir, Gott in mir, der Heilige Geist in mir, die dritte Person der Gottheit. Hoffnung ist nicht nur ein Ideal oder ein Gefühl, sondern eine ganz lebendige Person. Ich habe Jesus in mir. Jesus ist mein Hoffnungsträger. Er gibt mir eine reelle Hoffnung. Eine Hoffnung, die für ewig bleibt, die unvergänglich ist. Und es gibt eine wahre Hoffnung. Jesus fragt seine Jünger einmal, die einfach ihm blind gefolgt sind, die ihm vertraut haben, komm, folge mir nach. Und die verlassen die Fischernetze, die verlassen Papa und Mama und Mutter und Vater, die verlassen alles und die folgen Jesus. Und dann fragt Jesus, habt ihr je Mangel gehabt? Die haben nicht immer Schnitzel gehabt und nicht immer Kuchen, aber die haben alles gehabt, was sie gebraucht haben. Die haben keinen Mangel gehabt. Wenn du dem Herrn vertraust, mit Gott lebst und eine ganze Sache mit dem Heiland machst, wirst du keinen Mangel haben. Selbst wenn Krisen kommen, selbst wenn Gefahren kommen, du wirst immer wieder überleben. Man muss nur richtig Jesus verstehen und richtig mit Jesus leben. Verstehst? Es gibt so Fernehen. Der Mann ist hier und die Frau ist vielleicht irgendwo in den Philippinen. So was gibt es, so Fernehen. Man ist verheiratet und man ist doch nicht zusammen. Weißt du, du musst deinen Partner bei dir selber haben, an deiner Seite. Und dass du jederzeit anrufen kannst. Und der Herr sagt, rufe mich an, ich will dich erretten. Du musst es erleben, du musst es kennenlernen, dass Gott eine Realität ist. Das ist diese Hoffnung. Gib deine Hoffnung nicht auf. Wir haben Gott gefunden, wir haben Gott entdeckt. So, und wir müssen genau wissen, lebt er nicht? Ist er lebendig oder nicht? Kann ich mich auf ihn verlassen oder nicht? Und wir haben ihn getestet. Er testet uns und wir testen ihn. Manche Leute denken, ich darf Gott nicht testen. Doch, ich teste Gott. Gott sagt sogar in Maleachi, prüfe mich. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und dann prüfe und teste mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels auftue. Ob ich dir nicht helfe, ob ich dir nicht zur Seite stehe, ob ich dich nicht heile, ob ich dich nicht berühre, ob ich deine Gebete nicht erhöre. Dann prüfe mich. Wenn du Gott treu bist, kannst Gott testen. Sagst, jetzt habe ich eine Krise. Gott, ich habe treu meinen Zehnten gezahlt. Und jetzt erwarte ich, dass du mir hilfst, meine Stromrechnung, meine Miete oder was sonst auch immer sein mag, zu bezahlen. Du musst wissen, ich vertraue Gott. Und Gott, das kommt von dem Wort gut. Gott ist ein guter Gott. Halleluja. Und Gott wird dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und zwar in allen Stücken. Und ich predige einfach das volle Evangelium, weil ich erlebt habe, mein Leben ist davon geprägt. Ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Du wirst nicht immer Kuchen haben, aber du wirst immer was zu essen haben. Auch für Sauerampfer oder sonst noch was, verstehst du? Du wirst immer was finden. Oder Vogeleier. Also ich habe so Märtyrerakten mal gelesen aus dem 3. Jahrhundert. Die Christen, die im Untergrund irgendwo lebten, bevor es Staatskirche wurden, die haben Vogeleier gesammelt, die haben Vögel eingefangen. Weißt du, du würdest sagen, das ist ja Tierquälerei. Aber wenn du überleben musst, dann ist alles egal. Du musst überleben. Und sie haben überlebt und sie haben wirklich, Gott hat sie durchgetragen. Wenn du den Paulus liest im 2. Korintherbrief, wie Gott ihn durchgetragen hat, durch die Flüsse, durch die wilden Tiere, durch das und durch das und durch das. Gott trägt uns durch. Verlass dich auf den Herrn. Manchmal dauert es länger. Manchmal, ja, funktioniert es nicht sofort auf Anhieb. Manchmal testet Gott uns. So wie der Elia. Da musste auf die Raben warten. Und dann bei der Witwe musste er auch nochmals 18 Monate Test bestehen. Kann Gott das Mehl und das Öl vermehren? Gott kann das. Oder die Jünger, wir haben die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fisch gefangen. Aber auf dein Wort hin. Wir müssen lernen, in der Hoffnung zu leben. Ja, nicht nur ich glaube an Gott. Dein Glauben muss getestet, geprüft und bewährt werden. Und dann bist du ein echter, ein wahrhaftiger Christ. Ja, die ganze Nacht gefischt und dann kommt der Heiland. Auf dein Wort, sagt Petrus, werfe ich noch einmal die Netze aus. Er macht es nochmal. Und manchmal musst du, um wirklich deinen Glauben zu beweisen, fünfmal fischen gehen, bevor du mal was fängst. So, wir haben am Sonntag das Thema mit dem Lazarus gehabt. Da kommt doch der Herr Jesus und die Juden Maria und Martha sagen, Herr, geh nicht hin auf den Friedhof. Der stinkt schon. Gott handelt immer meistens, wenn die Sache schon stinkt. Glaub es euch zu. Verstehst? Wenn die Sache stinkt, wenn er schon verwest ist. Unsere Hoffnung ist eine Person, das ist Jesus Christus. Auf den kann ich mich verlassen und zwar jetzt und alle Zeit und auch später in der Ewigkeit. Und er ist auch derjenige, der mich rüberleitet durch das Tal des Todesschatten. Er ist mein Hirte, er ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Da muss ich nicht nur hoffen, sondern ich weiß, mein Erlöser lebt. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch. Wenn es uns gut geht, ist er bei uns. Aber da brauche ich ihn gar nicht. Das kann ich selber managen, mein Leben. Aber ganz besonders, wenn es mir schlecht geht. Ich bin bei euch alle Tage. Denn Sonntag ist nur einmal in der Woche. Verstehst du? Sonne scheint auch nicht immer. Aber Gott ist bei uns, wenn uns regnet und stürmt und hagelt. Und Gott ist bei uns nicht nur, wenn wir im Gottesdienst sind. Gott ist bei uns, wenn wir in der Hölle sind. Verstehst du? Im Gefängnis, im Krankenhaus liegen oder was weiß ich. Auf dem Boden einsam, verlassen, irgendwo liegen und nicht mehr weiter können. Gott ist bei uns. Selbst wenn du im Graben gelandet bist. Alle Tage. Dein Tag ist nicht immer gleich. Jeder Tag ist anders. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Wer Jesus hat und kennt und so weiter, der muss sich nicht fürchten, wie wird es morgen sein und übermorgen, was wird als nächstes passieren. Wir singen auch so ein schönes Lied, fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin bei dir. Rosen mögen verwelken, Tulpen mögen verwelken, Lilien mögen verwelken, alles mag vergehen, aber der Herr vergeht nicht. Er bleibt, der er war von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Bibel sagt, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dazu musst du wirklich Jesus begegnet sein. Um eine Person zu kennen, musst du ihn getroffen haben oder sie. Ich muss sagen, ich kenne nicht nur vom Fernsehen. Ich kenne den Mann vom Fernsehen oder vom Radio her oder aus den Büchern, aus den Schriften. Nein, und aus der Bibel. Es reicht nicht aus, dass du Jesus aus der Bibel kennst. Das ist viel zu wenig, zu mager. Das ist gar nichts. Aber du musst Jesus kennen, persönlich, eine persönliche Begegnung, dass er dir begegnet, dass er dir erschienen ist. So wie Paulus sagt, mir ist Christus erschienen als eine unzeitige Geburt. Du musst Jesus persönlich treffen, praktisch erfahren und ganz besonders durch die Prüfungen. Dann teste mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels für dich auftue, ob ich dich anrühre und nicht heile und so weiter. Teste mich. Es gibt so viele Arten, wie man Gott vertrauen kann. Ja, es gibt so viele Arten. Glaube kommt aus der Predigt, deshalb hör vernünftige Predigten, nicht nur die Predigten, die dich nur unterhalten. Ach, wir haben so einen lieben, süßen Heiland. Es ist, ich glaube nicht an diesen lieben Heilandsleute, die nur den lieben Heiland lieben, wenn es gut geht. Ich brauche einen Heiland, der bei mir steht, wenn ich im Lazarett bin, wenn ich im Siechhaus bin, wenn ich im Armenhaus bin, wenn ich, was weiß ich, beim Ertrinken bin, in Seenot. Ja. Und der Glaube kommt, die Hoffnung kommt aus der Predigt. Wir haben einen lebendigen Heiland. Ich habe diese Hoffnung. Und ich habe eine Hoffnung, und ich möchte, als ich mal in einer großen Krise war, ich habe gesagt, lieber Gott, guck mal, ich habe dir gedient, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, mir zu helfen, mir zur Seite zu stehen. Und dann sagt der Herr, während ich so bete, ich habe zuerst in Sprachen gebetet, und dann habe ich gedacht, ja, das bringt auch nicht viel. Du musst verstehen, was betest du jetzt in Sprachen? Und dann hat der Heilige Geist mir die Übersetzung gegeben, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und dann fing ich nichts anderes zu beten, als nur noch das zu sagen, Heiland, es wird alles gut. Es wird alles gut, Herr Jesus. Heiliger Geist, es wird alles gut mit mir. Selbst mit das, was mein Problem damals war. Es wird alles gut mit meinem Glauben. Es wird alles gut mit meiner Umwelt ringsherum. Es wird alles gut mit meiner Familie. Es wird alles gut mit der Ewigkeit. Wenn ich einmal vor dem Thron Gottes stehe, werde ich mir keine Gedanken, keine Fragen mehr stellen. Ja, bin erledigt. Es wird alles gut. Und da werden wir ihm nichts mehr fragen. Und deshalb, Bruder und Schwester, dieses Wort, was Gott mir gegeben hat vor vielen, vielen Jahren, möchte ich dir zurufen. Es wird alles gut, Halleluja. Es wird gut mit dir, auch mit deiner Gesundheit, auch mit deinen Umständen, auch mit deiner Anfechtung, mit deiner Depression. Es wird alles gut, du kommst aus der Talsohle gut raus. Ich werde am Freitag das Thema behandeln, bleib nicht unten im Tal des Lebens. Und die Bibel sagt, du sollst im Tal nicht dein Zelt bauen, aus bestimmten Gründen. Darüber werde ich am Freitag sprechen. Da kommt Flut, da kommen Stürme, da kommt Hochwasser, da kommt Überschwemmung im Tal. Wir sollen so hoch wie möglich bei dem Herrn sein. Unser Haus auf dem Fels bauen. Ja, es wird gut mit deiner Umwelt. Ja, jetzt kommen die Flüchtlinge, jetzt kommen die, jetzt kommt die Arbeitslosigkeit, jetzt kommt die Inflation. Und ich sag dir, es wird alles gut. Glaubt es. Fang an, diesen Satz für dich persönlich aufzugreifen und zu bearbeiten. Es wird alles gut. Und das heißt, es ist vollkommen egal für mich, wo ich jetzt gerade stehe. Herr, du machst mir alles gut. Das ist meine Hoffnung. Ich habe Gott. Und ich weiß, wo er ist. Weil heutzutage haben viele Leute keine, die neuen Autos haben keine Reserverad mehr. Die haben zwar eine kleine Pumpe, dass sie wieder aufpumpen können oder was weiß ich was machen können oder bis irgendwie unterwegs Flickzeug. Aber früher hat mein Auto, und ich habe in meinem Auto immer noch Reserverad. Gott ist mein Reserverad, Halleluja. Aber ich muss mich um Gott kümmern, damit mein Reserverad funktioniert. Ich habe mal vor Jahren eine Panne gehabt und natürlich kein Problem, hol meinen Reifen raus aus dem Kofferraum, bau mein Reserverad dran und ich merke, mein Reserverad hat keine Luft. Verstehst du, jetzt habe ich zwei schlechte Reifen. Den Reifen, der einen Platten hatte, und jetzt der Reserverad hat keine Luft. Und da hat Gott mir damals durch diesen Umstand etwas gezeigt. Johannes, und so sind viele Christen, die gucken nicht nach Gott, fragen nicht nach Gott. Nur wenn sie nachher in Not sind, Herr, hilf. Und dann bauen sie ihr Reserverad drauf und dann merken sie, da ist keine Luft mehr drin. Oder noch schon die Luft ausgegangen. Die meisten Autofahrer gucken nicht nach dem Reserverad, wenn sie noch eins haben. Die neuen Autos haben nicht, das habe ich mir sagen lassen, kein Reserverad, damit sie mehr Kofferraum haben. Aber du hast ein Reserverad. Das ist der Herr, dein Nothelfer. Ich bin ein Helfer in allen Nöten. Und Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Praise Gott. Also, verstehe Gott richtig, begreife ihn richtig. Und dann wird alles gut, wird alles zu deinem Besten dienen. Es wird alles gut werden. Halleluja. Und ja, in deinem Leben wird es kein Mangel mehr sein. Psalm 23 ist so ein herrlicher Psalm. Und da heißt es, und mir wird nichts mangeln. Und wenn du dich jetzt anschaust, da fehlt dir eine ganze Menge. Verstehst du, da kriselst und da knisterst und dort passt es nicht, verstehst du? Aber der Herr sagt mir, oder dieser Beter David hat es erfahren, mir wird nichts mangeln. Die Probleme werden kommen, aber mitten in den Problemen werde ich die Riesen wie Brot fressen. Halleluja, das ist der Glaube. Und Gott trägt uns durch. Und David hat auch nicht immer Kuchen gehabt. David hatte nur Probleme in seinem Leben. Probleme mit seiner Familie, Probleme mit seinen Brüdern, Probleme mit den Philistern. Da hat er sie immer ständig rumgeschlagen. Und du hast auch deine Probleme mit deinen Philistern, die nebeneinander wohnen um die Ecke. Deine Nachbarn. Aber es wird alles gut werden. Preis Gott, der wahre Christ ist nie traurig, auch wenn Prüfungen kommen, wenn er mit allen möglichen Dingen konfrontiert wird und nicht mehr weiter weiß. Er weiß, Gott wird es gut machen. Und Gott wird es schön machen und prima machen. Das Geheimnis meiner Hoffnung ist Jesus. Solange der Herr bei uns ist, egal was er macht, man muss da halten, schläft der Heiland einfach bei mir. Ich weiß nicht, ob er bei dir auch schon mal geschlafen hat. Der schläft im Boot, verstehst du? Der Sturm ist riesig und unser lieber Heiland schläft. Ja. Und dann kämpfen sie und dann arbeiten sie und dann machen sie und dann rufen sie den Meister an und sagen, Meister, siehst nicht wie Verderben. Wichtig ist, dass du die Gegenwart Gottes in deinem Leben hast. Verliere die Gegenwart Gottes nicht in deinem Leben. Egal was passiert, halte dich an Gott fest in den Krisen und weiß, der Herr ist bei mir. Mir wird nichts mangeln. Und wenn du merkst, plötzlich da fehlst und sagst, Heiland, schau her, schau her, schau her. Der Teufel steht schon wieder an der Tür und klopft. Der Heilige Geist ist bei dir. In meiner Bibel heißt es, der Heilige Geist, der Tröster, den ihr empfangen sollt, der wird ewiglich bei euch sein. Die meisten, die nicht den Heiligen Geist haben und den Heiligen Geist nicht glauben wollen, die sind einsam, verlassen. Aber der Heilige Geist wird bei euch sein und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Hoffnung ist etwas Reelles für mich, Geschwister. Ohne Hoffnung, Glauben und Liebe kann kein Mensch leben. Kein Mensch kann damit leben, wenn einem Menschen die Hoffnung geraubt wird. Bei ihnen ist alles verloren. Das ist alles hoffnungslos. Stell mal vor, einen Krebskranken, sagt der Arzt, also, sie werden nie mehr gesund werden. Bestellen sie ihr Sarg oder ihre Beerdigung. Weißt, dann wird er nie gesund werden. Und selbst wenn du jetzt Krebs hast, im höchsten Stadium, hab eine Hoffnung. Wie viele sind schon dem Teufel von der Schippe gesprungen? Wie viele? Ja, gib dich nicht auf. Ja, in der Pestzeit ist da ein Bericht aus Wien, als im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert hier die Pest wütete in Europa, da war einer, da einfach die Massen, da war auch Pest gehabt. Und ist auch an Pest anscheinend gestorben, beziehungsweise erlegen, und der wurde auch auf diesen Haufen da geworfen, und da guckt er, das sind lauter Leichen, und plötzlich kommt er irgendwie zu sich, sagt er, nein, da gehöre ich nicht hin, und er hat sich rausgearbeitet, und plötzlich, der steht von der Pest auf. Die Leute waren entsetzt und die waren erstaunt, was ist mit diesem jungen Burschen los? Der hat die Pest überlebt. Denn er sagte, hier gehöre ich nicht hin. Du gehörst nicht ins Leichenhaus. Du gehörst nicht auf den Friedhof. Wir müssen ehrlich werden. Ganz klar, lass uns da, denn wir haben eine ganz andere Bestimmung. Aber Gott sagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Du bist bei den Gerechten, du glaubst an Gott, an Gottes Macht und hast die Hoffnung des ewigen Lebens. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Wenn einem Menschen die Hoffnung genommen wird, wird er nie gesund. Wird er nie sowas bringen in seinem Leben. Aus dir wird nichts. Und das sind die Flüche, was oft die Eltern über ihre Kinder gesprochen haben. Aus dir wird nichts. Du wirst keinen Mann kriegen. Und dann kriegst du keinen Mann und keine Frau. Und was auch sein mag. Wenn einer sich das Bein bricht, weißt du, was dann passiert? Dann geht er zum Arzt und mit diesem gebrochenen Bein ist der ganze Mensch krank. Der ganze Mensch ist, ja, muss ins Krankenhaus. Da kannst du nicht nur das Bein ins Krankenhaus bringen, du musst den Menschen mitbringen, dass er Gips bekommt und dass er dort eingegipst wird. Und so ist es. Unsere Probleme sind immer ganzheitlich. Ganzheitlich. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder, steht an der Heiligen Schrift schon. Wenn es irgendwo Probleme gibt, gibt es Probleme bei dem ganzen Menschen. Da muss der ganze Mensch behandelt werden. Und wenn du irgendwo eine Krise hast, und deshalb achte darauf, was sind das für Krisen, die du hast? Was sind das für Probleme, die du da hast? Wie läuft die Nase? Weißt du, was das heißt? Du hast die Schnauze voll. Das reicht. Verstehst du? Frag dich, von wem habe ich die Schnauze voll? Nur als Beispiel. Wenn nichts hilft, weißt du, schon die Volksweisheit und die Sprache verrät schon sehr viel. Auch die Krankheit. Denn die Krankheit ist eine Sprache. Frag, was ist da los? Wenn etwas leidet, wenn ein Mensch stürzt und stürzt und stürzt und stürzt, dann muss auch was dahinter sein. Irgendwie will Gott hier reden, der Körper will reden, will uns ausgleichen, will uns zur Ruhe bringen, will uns von der Hektik und Stress befreien. Weißt du, Hoffnung ist nicht billig zu haben. Hoffnung musst du teuer bezahlen. Es kostet etwas, sich auf den Herrn zu verlassen, den Herrn mitzunehmen, immer mit dem Herrn zu bereden, alles. Deshalb, der Leib muss in die Behandlung, die Seele muss in die Behandlung und der Geist muss in die Behandlung. Und wenn der ganze Mensch, wenn ein Mensch operiert wird, da wird der ganze Mensch in Narkose versetzt und behandelt. Ja, so ist es. Wenn es einem mit dem Kopf nicht stimmt und so weiter, dann muss der ganze Mensch ins Krankenhaus und in die Röhre gesteckt werden oder was weiß ich, was auch immer ist. Da muss der ganze Mensch untersuchen und man stellt fest, wo was fehlt. Oft sind das Kleinigkeiten. Ich werde am Freitag da über das Thema sprechen. Weißt du, das sind manchmal Kleinigkeiten. Manche Leute sind zu religiös. Gott kann ihnen nicht helfen, weil sie zu fromm sind. Ich denke nur an den Bruder Timotheus. Paulus schreibt ihm, lieber Bruder Timotheus, trink nicht nur immer Wasser. Trink auch mal ab und zu mal ein Gläschen Wein. Ja. Nicht nur immer Askese und nicht nur Fasten und Beten. Ja. Aber das ist eine Botschaft in sich selbst, was Paulus sagt. Weißt du, der liebe Gott ist sehr praktisch. Er ist nicht abstrakt. Wir denken immer, wenn wir von der Hoffnung reden, Gott ist etwas Abstraktes. Nein, Gott denkt an Leib, Seele und Geist. So, Hoffnung für Seele, Hoffnung für den Geist. Es wird alles gut. Denk daran. Das muss der Herr dir sagen. Und das ist ein Rhema-Wort, was Gott mir gegeben hat. Das muss er auch dir geben. Du kannst nicht von mir übernehmen einfach und kopieren und sagen, ich werde es auch jetzt sagen, mit mir wird es alles gut. Das muss der liebe Gott, der Heilige Geist, das Zeugnis geben, dass es mit dir alles gut wird. Und dass der dich von dem und dem und dem trennen wird, dich reinigen wird. Jemand hat einen Traum gehabt. Und ein Christ, er hat einen Traum gehabt, er ist vom Engel Gottes im Waffenarsenal des Teufels hineingeführt worden. Und der Engel hat gesagt, guck mal, diese und diese Waffen hat und setzt der Teufel ein. Und das Waffenarsenal Gottes. Und dann sagt er, und das hier ist was ganz Merkwürdiges, das ist die Hoffnung. Der Teufel versucht, den Menschen die Hoffnung zu nehmen. Und wenn der das schafft, hat er alles geschafft. Der Widersacher versucht mit allen Mitteln, die Hoffnung zu nehmen. Und da sind die Menschen, werden die Menschen gepiesackt und gequält und so weiter. Keine Hoffnung, ich komme hier nie mehr raus. Und der Mann fiel auf, also, dass viele Menschen unter der Hoffnungslosigkeit leiden, als er nachher wieder aus dem Traum erwachte. Er hat die Menschen gesehen, dass so viel Hoffnungslosigkeit, und die werden alle von der Hoffnungslosigkeit gequält. Vergib oder verliere deine Hoffnung nicht. Wenn es dem Teufel gelingt, dir die Hoffnung zu nehmen und dir den Boden unter die Füßen wegzuziehen, bist du verloren. Und der Mensch braucht, selbst wenn es ein Strohhalm ist, braucht Hoffnung. Wer keine Hoffnung mehr hat, der kann nicht mehr weiter denken, der kann nicht mehr weiter sich konzentrieren, der kann, ja, der hat sein Leben keinen Sinn mehr. Ohne Hoffnung. Und deswegen ist die Hoffnung eines der größten Angriffsstellen, was der Teufel bei uns angreift. Er versucht uns die Hoffnung wegzuziehen, die wegzurauben. Hier schreibt der Apostel Paulus in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung, so heißt Gott hier. Er schreibt an die Römer, muss man überlegen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du hast ein bisschen Hoffnung, das wird gut werden. Und wenn du diese bisschen Hoffnung hast, wenn du dich noch mehr an den Herrn hältst, es wird noch mehr und mehr und mehr, dass die Hoffnung noch reicher wird, noch größer wird, noch erweitert, wie Sauerteig, das vergrößert sich und erfüllt dein ganzes Leben. Ich habe Hoffnung. Und überall, wo du hingehst, erzählst du von dieser Hoffnung. Wir kriegen ein Kind, verstehst du? Da ist die Mutter in anderen Umständen. Ja, und das ist Hoffnung, sie ist eine andere Hoffnung. Gott will, dass du erfüllt bist mit Hoffnung, dass dein Leben weitergeht, dass du Lebensfreude und Lebensfrieden hast. Ja, der Gott des Friedens und der Freude erfülle euch, und zwar im Glauben. Ja, dein Gott hat mehr als genug. Mein Vater hat Brot die Fülle, hat der verlorene Sohn in sich gesagt. Unser Gott ist kein armer Gott, er hat die Fülle. Sein Angebot ist so umfangreich. Für alles, was du brauchst, hat er eine Lösung. Und er sollte so beten. Und Gott hat eine Hilfe für dich bereit. In der großen Kirche, ich renoviere und da, die Kirche war so dunkel, so ein finsteres Loch. Die Kirchen sind meistens alles so finstere Löcher. Und habe gedacht, lieber Gott, wie kriege ich hier mehr Licht? Dann habe ich da von der Firma Osram Leute bestellt, die haben dann gemessen, untersucht und so weiter. Ja, dann haben sie mir was vorgeschlagen, teure Beleuchtung, dass ich diese teure Beleuchtung installiere. Und da habe ich gesagt, habe ich die Garantie, dass es wirklich hell wird in der Kirche? Das hat ein paar x-tausend D-Mark damals gekostet. Und dann habe ich gebetet, habe gesagt, lieber Gott, guck mal, die wissen nicht, die raten mir und es kostet mir so viel Geld, um die Kirche zu renovieren, so viel Geld habe ich gar nicht. Und dann bete ich und dann habe ich mir erinnert, als Bub, habe ich mein Leben als Ganzes gesehen. Weißt du, ich sehe mein Leben nicht nur so jetzt Christ, Pastor, Mann, Frau oder was weiß ich, ich sehe mein Leben als Ganzes. Damals als Junge habe ich mein Moped, damals hatte ich noch Moped mit 16, 17 Jahren und dann habe ich verchromt, mit so Spraydose, einfach verchromt. Ja, ich wollte ein schönes Fahrzeug haben, einfach verchromt. Und dann habe ich gedacht, guck mal an, ich möchte hier vielleicht auch eine Idee. Lieber Gott, wie kann ich das machen? Und er fällt mir mein Moped immer ein. Immer beim Beten fiel mir mein Moped ein. Und dann bin ich zu IKEA gegangen, habe Lampenschirme gekauft, Plastiklampenschirme für Apfel und Ei. Und dann habe ich sie verchromt, von innen, verstehst du, verchromt, dass es spiegelt. Und anmontiert. Und ich sage euch, die, die in der Kirche waren und die Kirche kennen, die Kirche war immer schön ausgeleuchtet. Verstehst du? Die war immer schön ausgeleuchtet. Und da kamen die Osram-Leute, wie haben sie das gemacht? Da habe ich gesagt, diese Idee habe ich von oben bekommen. Und wir sollten unsere Ideen für die Lösung unserer Probleme immer von oben bekommen. Im Gebet. Ja, verchrome Plastik. Und es spiegelt wunderbar. So war es so. Gott der Hoffnung, erfülle euch, dass du Frieden hast. Du musst nicht Haufen Geld rausschmeißen und die teure Sachen dir leisten. Die wollen nur alle nur verdienen an dem ganzen Klimbim. Unser Gott ist kein armer Gott. Er hat so viel Ideen. Er hat immer alles zuerst gehabt. Gott hat immer alles zuerst gehabt. Bevor der Mensch entdeckte, entwickelte oder was weiß ich, wie er das bekam, hat Gott schon die Natur schon immer gehabt. Wir müssen nur das sehen. Newton, auch ein eifriger Bibelleser, ein Naturwissenschaftler und zwar ein sehr, sehr bibelfrommer Bibelleser, der hat viel Bibel gelesen, fast Tag und Nacht. Und ja, er war Naturwissenschaftler und er hat diese Gravitationskräfte entdeckt. Und weißt du, wie der liebe Gott gemacht hat? Er saß beim Bibellesen und da fällt ein Apfel auf den Kopf. Dann sagte er, wie ist es möglich, dass der Apfel mir auf den Kopf gefallen ist? Warum ist nicht woanders hingefallen? Verstehst du? Und der hat die Gravitationskräfte entdeckt beim Bibellesen. Das ist die Überlieferung. Gott gibt den Seinen im Schlaf. Gib deine Hoffnung nicht auf. Du willst vielleicht was erfinden, was bauen, was weiß ich, was realisieren. Lass dich nicht entmutigen. Arbeite so lange dran, bis du das bekommst und verwirklichst. Wir glauben an Gott der Hoffnung. Paulus sagt, wir glauben an diesen Gott. Das ist mein Gott, Gott der Hoffnung. Wer ist dein Gott? Und die Römer haben eine ganze Menge Götter gehabt. Die haben für alles Mögliche einen Gott gehabt. Die Römer hatten einen Gott für den Überfluss, sie hatten einen Gott für Wohlstand, sie hatten einen Gott für Gerechtigkeit, sie hatten einen Gott für Heilung, verstehst du? Und sie hatten einen Gott für die Liebe, sie hatten einen Gott für die Fruchtbarkeit der Ernte und dergleichen. Und einen Gott für die Weissagung, für Gedichte, für Unterhaltung, für Harmonie und so weiter. Sogar für den Kindersegen einen Gott gehabt. Die hatten für jedes Problem einen Gott. Für Treue und so weiter. Und die haben sogar einen Gott für Diebe und Räuber gehabt. Also die haben für alles einen Gott gehabt. Und Paulus sagt, und ich verkündige euch einen neuen Gott. Einen Gott der Hoffnung. An die Römer. Ein Gott der Hoffnung. Und so weiter. Die Römer hatten sogar einen Gott des Schlafes gehabt. Hypnose. Verstehst du? Hypnos. Verstehst du? Da kommt das Wort Hypnose. Sogar für den Schlaf haben sie einen Gott gehabt. Hast du den Gott der Hoffnung? Verstehst du? Bist du ein Römer? Ja, werde eins. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom hier. Die wussten, was das bedeutet. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Wir waren eins ohne Gott und wir waren eins ohne Hoffnung in dieser Welt. Und mit Hoffnung steht und fällt alles. Und Gottes Wort ist voller Hoffnung. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, da bekommst du Hoffnung. Dort gibt es Hoffnung für Hoffnungslose. Und wenn ich den Heiland so anhöre und anschaue, dann sehe ich, er hat am laufenden Band nur hoffnungslosen Menschen geholfen. Den Aussätzigen, den Ausgestoßenen, den Bettlern hat er, den Kranken geholfen, den Kraftlosen, den Leblosen. Ja, den Versagern hat er geholfen. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Und wenn du Hoffnung hast, schaffst es. Es wird wieder gut werden. Gott sagt zu mir auch noch dabei, in diesem Zusammenhang, gib dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, bist du verloren. Gib die Hoffnung für dein Leben nicht auf. Und ich komme nochmals auf das, was wir Sonntag hatten, noch mit dem Lazarus. Johannes 11, da ist die Geschichte. Und Jesus hat den Lazarus auferweckt. Er weckt diesen, ja, den Versorger der Familie. Lazarus war der Versorger der beiden Mädels. Ja, die waren jetzt hoffnungslos. Und Jesus erwiderte, habe ich euch nicht gesagt, liebe Martha und Maria, dass wenn du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, irgendwann mal später, wenn wir im Jenseits sind, im Himmel. Aus der Bibel wissen wir, Jesus ist bei diesen Leuten eingekehrt, er war zu Hause. Und so viele Christen sind hoffnungslose Typen. Sie beten, Jesus geht ein und aus bei ihnen, aber wenn es darauf ankommt, haben sie keine Hoffnung. Traurig, schrecklich. Mein Bruder ist schon 4 Tage tot, der stinkt schon. Ja, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Du siehst, wie Christen denken. Die denken, wenn Jesus nicht leibhaftig sichtbar da ist, habe ich keine Hoffnung. Und Gott der Hoffnung ist unsichtbar, aber doch reell, doch wirklich. Und Martha war ganz verzweifelt. Vielleicht bist du auch verzweifelt. Find wieder deinen Heiland, dass er derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Jesus sagte, dein Bruder wird auferstehen. Ja. Erwiderte Martha und Maria. Am Tag der Auferstehung, Johannes 11, Vers 23, 24, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen, ja gut, da brauche ich auch keine große Hilfe oder großes Wunder oder sonst was. Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, du würdest die Wunder sehen, jetzt. Und Martha glaubt mit ihrem Verstand später, an jenem Tag, wenn alle auferstehen. Sie dachte an etwas, was irgendwo weit in der Zukunft liegt. Oder irgendwann geschehen wird. Nein, Jesus sagt, jetzt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Viele Menschen reden von dem lieben Gott, dass er mal was verändern wird, dass er was schaffen wird. Der hat damals so eine wunderbare Welt geschaffen, vor Jahrtausenden. Aber heute, Gott kann. Denk an Jona, der ist auf der Flucht vor dem Herrn. Und der Jona sagt, ach, schmeiß mich raus. Egal, was mit mir passiert. Der hat so viel Glauben gehabt. Der hat einfach Gott vertraut. Selbst wenn sie mich hier rausschmeißen, selbst wenn ich ertrinke, Gott wird irgendwie was machen. Denn der hat sich auf seinen Gott verlassen. Der war ein Prophet des Herrn, steht in der Bibel. Auch wenn er von Gott abgehauen ist. Schmeiß mich raus. Und was macht der liebe Gott? In dem Augenblick steht ein Moby Dick und macht sein Maul auf und verschlingt diesen Jona und bringt ihn genau dort, wo er weggelaufen ist. Du siehst, so ist Gott. Selbst wenn die Leute dich rausschmeißen aus der Gemeinde, aus dem Verein, aus der Wohnung oder was weiß ich, aus der Partei, ich weiß nicht, wo du gerade rausgeworfen bist, lass dich, das ist vollkommen egal. Gott verschafft ein Moby Dick. Wie er da aussieht. Verstehst du, so ein Sonderfisch. Das ist, Gott kann was extra machen. Sollte für Gott was unmöglich sein. Unser Vater Abraham. Gott kann aus den Steinen Kinder erwecken. Selbst wenn wir 1000 Jahre alt sind. Spielt keine Rolle. 100 Jahre, das ist ein Klacks bei dir, Gott. Ja. Vertraue Gott. Sie dachten, viele Menschen denken nur an die Zukunft. Später. Oder wie die Martha hier. Jeder von uns steckt ein Martha drin oder eine Maria. Wir stecken in unseren Problemen fest, kommen nicht mehr weiter und wir sagen, oh Gott, jetzt ist aus, Hopfen und Malz verloren. Nein, gib dich nicht auf. Gott kann das Blatt wenden. Und zwar zufällig, ganz spontan. Jesus hat Lazarus von den Toten aufgeweckt und du hast bestimmt auch noch viele Lazarus zu Hause irgendwo liegen. verstehst du, oder irgendwo schon, ja, verwahrt und abgeschrieben. Mein Sohn wird nicht mehr gläubig, meine Tochter wird sich nicht mehr bekehren. Bleibe dran, ob du das siehst oder nicht, preise Gott. Oder mein Mann wird nie gläubig werden, oder meine Frau wird sich nie bekehren. Gestern oder vorgestern hat mich eine Frau aus Heilbronn angerufen, die hat, sie wollte eine Adresse von mir haben, wo meine Tochter wohnt und so weiter. Sie wollte ihr gratulieren zum Geburtstag, weil sie am gleichen Tag Geburtstag hat. Und dann sagt sie, Bruder, mach du das, sie ist schon 83, 84 Jahre alt. Sie sagt, glaub, du, was in unserem Leben passiert ist, du hast vor Jahren, als du meinen Mann besucht hast, der wollte nichts von Gott wissen, nichts vom Heiland wissen, nichts, der ist nicht mal zur Kirche gegangen, der hat ständig Schwierigkeiten nur gemacht, wenn Frau zur Kirche gehen wollte und auch immer. Und dann irgendwo nach dem Gebet, 10 Jahre danach, hat er sich bekehrt. Und dann, wenn die Schwester mal nicht zur Gemeinde ging, dann sagte er, was ist mit dir? Warum gehst du nicht? Hat er sie getrieben und zur Kirche gebracht. Ja, er ging zur Kirche, bis der Herr ihn heimgeholt hat. Selbst wenn die Lage so hoffnungslos ist und vielleicht du das gar nicht verstehst und begreifst, dort in Heilbronn hatte ich auch noch einen Mann, Friseurmeister, die Frau war auch Friseuse und die Schwester war Feuer und Flamme für Jesus, aber der Mann, der war ganz ruhig. Und er war gleich nicht gleich immer hochjauchzend. Und eines Tages, wir sind bei ihm im Garten, wir grillen, und dann kommt er zu mir, wir sitzen da irgendwo abseits, und dann sagt der Bruder, Herr Matutis, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, aber meine Frau glaubt nicht, dass ich glaube. Die denkt, wenn ich nicht so emotionell bin, nicht so gefühlsvoll bin, und so weiter wie sie, gleich Feuer und Flamme, aber ich bin überzeugt, ich bin ein Kind Gottes und ich liebe den Herrn Jesus. Sie sind weil jetzt im Himmel. Die können dort ihre Hochzeit weiter feiern und ihr Dienst weiter tun und Engel frisieren. Denn er war Friseurmeister und sogar Innungschef und so weiter von der Friseure in Heilbronn. So, gib nicht auf. Ja, mein Mann glaubt nicht, mein Mann will nicht. Und ja, du weißt gar nicht, was Gott in den Herzen der Menschen getan hat und tut. In aller Stille, in aller Bescheidenheit und in aller Ruhe. Er ist in der Lage, wieder Dinge herzustellen, in Ordnung zu bringen, deine Beziehungen, die du aufgegeben hast, zu heilen, deine Familie zu heilen, deine Gesundheit wiederherzustellen. Ja, dass du die Sachen ganz anders hinnimmst. Und die meisten sind nur krank, weil sie an eine Krankheit glauben. Und weil sie der Krankheit so viel Raum geben. Sie reden viel zu viel von der Krankheit. Fang an, mehr von dem lieben Gott zu reden. Von der Hoffnung. Oh, die Gott lieben, die werden strahlen wie die Sonne, haben wir vorhin gesungen. Ja, bitte. Gott will wiederherstellen deine Finanzen, dass du wieder flüssig bist. Wie auch immer. Dass du dich einteilen kannst und dass du gut leben kannst. Er ist in der Lage, alle deine Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und er ist einfach die Blockaden zu brechen bereit. Er sagt, es wird alles gut. Gib die Hoffnung nicht auf. Und ich möchte hier ein Prediger der Hoffnung heute Morgen, heute Abend sein. Vielleicht leidest du im Moment und bist mittendrin in einer Krise, in einer Katastrophe und kann Gott was tun? Oh, welcher Pastor kann für mich beten? Gar keiner. Du brauchst nicht Gebete von anderen Leuten. Fang du an, richtig zu beten. Und du wirst Wunder über Wunder erleben. Denn Gott hört dein Gebet, nicht sein Gebet und deren ihr Gebet. Schick nicht durch die ganze Welt einfach deine Gebetsanliegen. Du vergrößerst nur dein Problem. Red mit dem Herrn und sag, Herr, ich schließ die Kammer zu und mach die Tür zu und rede mit Gott in der Verborgenheit und er wird es vergelten öffentlich. Vertraue ihm und du wirst erleben, wie er sich in deinem Leben als Herr und Gott erweist. Es wird gut werden, Bruder, Schwester, wenn du es richtig anpackst. Nicht nur, dass du das Pferd von hinten aufsäumst. So viele Leute säumen das Pferd von hinten auf. Und deshalb kommen sie auch gar nicht weiter. Und deshalb wundern sie sich, wenn sie dann einen Schlag bekommen oder was auch immer ist. Bevor Jesus Lazarus auferweckte, ist ganz arg wichtig, was da passierte. Lies im Johannes Kapitel 11, was da drin steht. Er schaute auf zum Himmel. Er schaute nicht zu dem stinkenden Lazarus. Er schaute nicht auf die plärrenden Schwestern oder die kritischen Juden, die dort mitgekommen sind, er schaute zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst und du hörst mich auch jetzt. Halleluja. Und dann einfach so, dir nichts, mir nichts, dreht sich um und sagt, Lazarus, komm raus. Problem, löse dich.
Und Gott hat uns Probleme in den Weg geschickt und uns Probleme gegeben, damit wir die Probleme lösen. Nicht damit wir da zugrunde gehen, verzweifeln, die Hoffnung aufgeben. Gott hat uns Probleme gegeben, egal wie dein Problem heute Nachmittag heißt. Vertraue Gott. Schau zum Himmel auf. Und schau nicht, was die Probleme machen. Rede zum Herrn und fang an mit Danken. Versuch's mal mit Danken wenigstens. Nur ein bisschen. Lass dich nicht von den Sichtbaren gefangen nehmen. Der Wille Gottes ist, dass es dir gut geht. Orientier dich an dem Willen Gottes. Und Gott will, dass du lebst und dass du die Werke des Herrn preist, wie auch immer, lebendig oder tot. Paulus sagt, leben wir oder sterben wir, wir sind des Herrn. Basta. Lass dich vom Teufel nicht gefangen nehmen. Mit deinen Gefühlen, Empfindungen, dem Gestank da für den Teufel. Der sollte seinen Gestank selber behalten. Ja, wir schauen auf den Herrn. Wir schauen nicht auf unseren Verstand, ob ich verstehe, kann ich das begreifen? Ich kann nicht begreifen, wie der Lazarus auferstanden ist. Und ich kann auch nicht begreifen, wie Frühling alles sprießt und grünt und blüht und wächst und gedeiht, wie das alles kommt und geht. Was? Wir können sowieso noch mit unserer Grütze da, ein paar Gramm Hirn, nicht alles begreifen und erfassen. Achte nicht so sehr auf die Äußerlichkeiten, achte auf das Innere, was hier ist. Vater, ich danke dir, dass du mich allezeit hörst. Ich bin dein Kind. Ich bin geliebt von dir getragen. Lass deine Hoffnung gedeihen. Mehr und mehr. Und je mehr du anfängst, Gott zu danken, Gott zu preisen und zu sagen, es wird alles gut, wirst du merken, die Kraft des Himmels fängt an, in dir zu wirken. Plötzlich pulsiert es. Alles Gute und Vollkommene kommt von oben, nicht von den Umständen ringsherum. Meine Bibel sagt, dein Wille geschehe, lieber Gott. Im Himmel, ganz klar, da wollen wir nicht drüber diskutieren. Aber genauso hier auf Erden, dein Wille geschehe in meinem persönlichen Leben. Gottes Wille für unser Leben ist im Wort Gottes enthalten. Lies deine Bibel, schlag sie auf. Vielleicht bist du heute so verzweifelt, du weißt nicht, wo soll ich lesen, Pastor, welche Bibelstelle soll ich lesen. Ich sag dir ganz einfach, knie dich hin und dann schlag deine Bibel zu und dann schlag auf. Und dann lies die beiden Seiten, die du gerade aufgeschlagen hast, und du wirst verblüfft sein, dort ist die Antwort auf dein Problem. Das ist kein Horoskop oder das ist keine Wahrsagerei, das ist, wie Gott wirkt. Das ist meine persönliche Erfahrung. Soll meine Frau auch erfahren, verstehst du, ich werde den Gerechten nicht verhungern lassen. Verstehst du, was ich gelesen? Und plötzlich bekommst du das Rema, dieses inspirative Wort, kriegst einen Schlag. Das ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Das ist, was der Jeremia gesagt hat. Das ist, was der David gesagt hat. Manchmal beantwortet Gott nicht gleich unser Gebet auf materialistische Art, dass es gleich kommt. Zuerst kommt das Geistige und Geistliche, das Seelische, das Verborgene, das Innere. Zuerst, bevor Wunder passieren, ich muss heute ein paar Sachen sagen, bevor Wunder passieren, Gott ist heilig, liebe Leute. Zuerst schafft Gott Ordnung bei uns innen drin. Da passiert zuerst mal Ordnung. Gott ist Liebe. Zuerst mal, bevor materialistische Dinge um uns herum passieren, zuerst mal bekommen wir Verbindung mit Gott. Unser Stolz, ja, wird geopfert. Deine Sünden müssen fallen, abfallen. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 9, da heißt es, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und Untergang versenken oder schicken. Gott wird dich reinigen von allem möglichen irdischen Plunder, das dir nichts bringt, das dir nur die Hörner wachsen lässt. Gott wird zuerst mal Ordnung schaffen in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deinem Wesen. Und wenn es da was passiert ist, dann setzt sich das weiter durch, von innen nach außen. Der liebe Gott arbeitet immer von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das, so macht der Teufel. Der Teufel versucht, von außen nach innen zu gehen, aber Gott macht von innen nach außen. Gott macht die Menschen zuerst mal normal. Viele Menschen sind nicht normal, auch Christen. Die spinnen. Bei Gott zittert man nicht. Verstehst du? Oh, was denkst du? Manche denken, die müssen geschüttelt und gerüttelt werden, damit sie ein gerüttelt und geschütteltes Maß der Gnade Gottes bekommen, wie es in der Bibel drin steht. Nein, ganz ruhig. Zuerst musst du deine Nerven, dass sie geheilt werden. Bei den meisten Leuten sind die Nerven kaputt. Und der Teufel spielt Klavier auf den Nerven. Ja, und sie benehmen sich komisch. Gott will, dass du ganz ruhig bist. dass du dich nicht aufregst. Viele Christen wissen nicht, was sie von Gott erwarten können, wie sie Gott begegnen sollen oder wie Gott ist. Gott ist heilig zuerst einmal. Was ist was ganz Besonderes? Der Heilige Geist ist heilig. Der Geist, der in dir wohnt, ist kein Flattergeist und kein Spinner und kein Phantast. Er ist ganz ruhig. Der Heilige sagt, beruhige dich, setz dich hin, leg dich hin, ruht ein wenig, schlaf mal eine Nacht darüber. Das ist, was der Heilige Geist dir sagen wird, wenn du wirklich Gott begreifst. Der Heilige Geist ist heilig. Er arbeitet normal und ordentlich. Der Heilige Geist ist Friede und Freude. Nicht nur, dass du kicherst und lachst und grinst. Nein, der Heilige Geist ist Friede und Freude. Er sagt, oh, mir ist wohl in dem Herrn. Ja? Er ist ein ruhiger Geist, ein sanfter Geist, ein beruhigender Geist. Ja, wenn der Heiland, bevor der Heiland wirkt, treibt er die ganzen Klageweiber raus aus dem Leichenhaus. Ja. Der Heilige Geist ist ein kompromissloser Geist. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, vor allem Pfingst und Charismatik am allerwenigsten. Die haben keine Ahnung, was die Wirkungen des Heiligen Geistes sind. Du kannst wissen, was du von Gott erwarten darfst, als Kind Gottes. Gott ist mein Vater und mein Vater weiß, was ich bedarf, was ich gerade jetzt brauche, was jetzt gerade dran ist. Gott wird dir kein Blödsinn und Unsinn und Unfug geben. Gott hat uns in seinem Wort schon gesagt, was er tun wird. In der Predigt wird immer wieder rübergebracht, also bei mir zumindest. Und die Bibel ist ein heiliges Buch. Gott tut Dinge, die dich heiligen. Weißt du, was das bedeutet? Die machen dich vernünftig, die machen dich stark, die bauen dich auf. Wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Der Heilige Geist verbessert dich. Und je mehr er dich von innen her verbessern kann, desto mehr verbessert sich dein Umfeld, deine Umgebung. Blühe du mal richtig auf, strahl du mal richtig, freu du mal richtig und dann plötzlich deine ganze Umgebung freut sich. Genieße deine Umgebung, dein Inneres wird bereichert. Gott tut hier an der Seele unheimlich viel. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Gib die Hoffnung nicht auf. Und zwar die Hoffnung an deine Seele. Wenn dein Inneres stimmt, und hör mir gut zu, das hat mir der Heilige Geist dieser Tage gesagt. Wenn dein Inneres stimmt, stimmt auch dein Äußeres. Stimmt dein Umfeld. Du bist ruhig, gelassen, regst dich nicht auf, streitest nicht, neidest niemand, bist auf niemand eifersüchtig. Gesundheit kommt von innen, nicht von außen. Du kannst pudern, so viel du willst, und cremen und liften und was die Leute alles machen. Unsere Lebenskräfte, wie Schönheit und so weiter, kommt von innen oder Kraft kommt von innen. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Gib dich in deiner Seele nicht auf. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Und das ist, wie meine Seele aufgebaut und aufgeputscht wird. Ja, noch mehr Freude, noch mehr Begeisterung im Herrn. Gott und der Himmel braucht gesunde Menschen. Im Himmel werden nur gesunde Menschen sein. Kannst glauben, was du willst. Streit dich mit der Bibel, wenn du willst. Im Himmel werden nur Gesunde sein. Und zwar geistlich Gesunde. Seelisch Gesunde. Und dir geht es so, wie deine Seele geht. Gott will deine Gesundheit. Darum bist du hier, um eine Predigt zu hören. Kannst auch andere, vielleicht gibt es auch andere Evangelisten, die so predigen. Aber ich möchte dir nur rüberbringen, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Gib dich nicht auf. Gott will deine Wiederherstellung. Und du wirst vollkommen gesund durch das Wort Gottes. Wenn du anfängst, das zu tun, was er dir sagt. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. So steht es in der Bibel. Und bis heute wird das Wort Gottes per Internet, Radio, Fernsehen und was weiß ich wie immer zugeschickt und per Drucksache. Ja, höre das, was Gott dir sagt. Er heilt zuerst deine Seele, dann kommt dein Geist und dann am Schluss ist auch der Leib. Und dir geht's wunderbar. Du wirst Probleme haben, auch als Kind Gottes, und du wirst diese Probleme überwinden. Und das ist Überwinderleben, dass du die Sachen überwindest, indem du stark in dem Herrn bist. Wenn du den inneren Frieden hast, hast du auch Wohlbefinden, bist du vital, bist du lebensstark und lebenskräftig, bist du munter, bist du fröhlich, bist beschwingt. Aber wenn du dich anfängst gehen zu lassen, ich habe keine Lust. Der Teufel wird dir keine Lust geben. Und du musst dir die Lust nehmen. Ich habe Lust. Ja, du musst Lust nehmen. Und die Lust fängt mit der Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung. Gib die Hoffnung nicht auf. Lies Wort Gottes für Wort Gottes, Vers für Vers. Und werde ein Täter des Wortes Gottes. Und die Bibel zeigt dir den Weg zur Gesundheit, zur Vollkommenheit, zur Vollendung. In deine Hände, Jesus, befehle ich meinen Geist. Sag das mal. Befehl deinen kritischen, knechtischen, ja, verdorbenen Geist in deine Hände. Und dann wird der Heiland schon was daraus machen. Fast alle Krankheiten entstehen, wenn wir nicht vergeben. Fang an zu vergeben, egal wo du bist. Eigentlich nicht mein Thema hier. Ich spreche hier von der Hoffnung, aber mit Vergebung hängt alles an, fängt alles an. Wenn du krank bist, fang an zu vergeben. Deinen Nachbarn, deinen Brüdern und Schwestern, deiner Familie. Denn die meisten Probleme, die du hast, kommen aus deiner Familie. Vergib deiner Familie. Und dann vergib dir selbst. Oh, ich Esel, verstehst du, was habe ich gemacht? Habe ich nicht aufgepasst? Verstehst du, vergib dir selbst. Die meisten Leute können sich selbst nicht vergeben. Sie können sich selbst nicht annehmen, wie sie sind. Und dann vergib Gott. Du musst sogar Gott vergeben, dass er dich so und so geführt hat. Warum hast du zugelassen? Warum hast du nicht verhindert? Warum hast du mir den und den in meinen Weg geschickt? Du musst Gott vergeben. Und jetzt halte ich noch fest. Du musst sogar dem Teufel vergeben. Das wirst du nicht glauben. Du bist schockiert vielleicht. Du sollst deine Feinde lieben, steht in der Bibel. Und der größte Feind, den du hast, ist der Teufel. Und du sollst den Teufel Gott überlassen. Er soll ihn strafen, verstehst du? Nicht, dass du dem Teufel da was erzählst und den Teufel hast und mit dem Teufel kämpfst. Du musst mit dem Teufel nicht mehr kämpfen. Jesus hat mit ihm gekämpft. Er hat ihn besiegt. Er hat ihn überwunden. Halleluja. Du musst nur sagen, komm, behalt dein Bettel. Behalt dein Zeugs. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich lass dich gehen. Ja, vergib. Und wenn du ja, dem Arzt, der gemurkst hat in deinem Leben, oder Leute, die Fehler gemacht haben, die dir Unfall und Unglück zugefügt haben, wenn du diesen Leuten vergibst, die waren vom Teufel. Glaub mir das. Aber du musst auch diesen Leuten vergeben, die der Teufel benutzt hat. Die dich angefahren haben, die ja, dich krank gemacht haben, was weiß ich wie, die dein Geld geraubt haben. Vergib ihnen. Die meisten Menschen können nicht vergeben. Und deshalb sagt Jesus, vergib. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Da ist nicht gesagt, welcher Schuldiger das ist. Das können alle Menschen sein, das können alle Geister sein, das können alle Dämonen sein, das kann alles sein. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ach, die meisten denken nur, ich muss meinen Feinden vergeben. Nein, vergib auch deinen Freunden. Du verstehst, die so zureden, die dich da, die die Hölle heiß gemacht haben, womöglich noch, wie beim Hiob. Du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig, aber was weiß ich, was du nicht richtig machst, wahrscheinlich gar nichts. Ja, vergib den netten Leuten, und die dich dann in den Stich gelassen haben, die dich enttäuscht haben, die ihr Versprechen, ihr Wort nicht eingehalten haben. Vergib diesen Kauzen, diesen komischen, diesen sonderbaren, vergib deinem Chef. Wir sollen sogar den sonderlichen Chefs dienen. In der Bibel steht in der Bibel, die Sklaven, und deshalb, wir sind nicht von der Sklaverei befreit, oder zumindest die Bibel hat damals die Leute nicht befreit, Paulus nicht befreit und auch Jesus hat sie nicht befreit. Ihr sollt denen, die lieben und für sie beten, für die sonderlichen Herren, die dann putzen, oh, nicht sauber geputzt, verstehst du, und ständig kritisieren. Vergib denen, die dich ständig kritisieren. Und du wirst merken, wie du schnell gesund wirst. Da brauchst du keine Tabletten und keine Pillen und keine Tröpfchen und keine Spritzen und keine Antibiotika. Ja, ich sag dir die Wahrheit, ich weiß es. Vergebung ist der Schlüssel zu einem gesegneten, glücklichen Leben. Gib die Hoffnung nicht auf. Fang an zu vergeben. Ich möchte dir nur helfen. Vergib deine Familie, deine Geschwistern. Es kann dabei sein, dass du ja natürliche Person bist, aber, weißt du, natürlichen Menschen vergeben musst, aber du musst vielleicht auch der Regierung vergeben, der Kirche vergeben, dem Pastor vergeben, der Gemeinde vergeben. Ach, wenn ich da anfangen würde aufzuzählen, weiß ich gar nicht, wo ich dann enden werde. Vergib. So viele Menschen sind im Krieg mit dem Teufel. Mein Schicksal. Oder was weiß ich, die Geschlecht. weil du im Krieg bist. Und deshalb lass doch den Teufel in Ruhe. Und lass ihn laufen. Und sag, Heiland, du hast gekämpft. Du hast die Schlacht was in der Schlacht. Du hast die Kelter getreten, allein wie es der Prophet Hesekiel sagt. Herr, ich überlasse es dir, also in deine Hände befehle ich meinen Geist. Gib die Hoffnung nicht auf, gib sie Gott ab. Diese Hoffnungslosigkeit. Und erlebe die Kraft der Vergebung, schließ Frieden mit Gott. Nicht mit dem Teufel. Diese faulen Kompromisse. Höre auf Gottes Stimme, auf sein Wort. Halte seine Gebote und du wirst merken, dass plötzlich keine Plage mehr da ist. Wo sind sie denn? In der Bibel heißt es, lies mal 5. Mose, die letzten paar Kapitel. Wenn du meiner Stimme gehorchst und das tust, was ich dir sage, dann wirst du von diesen ägyptischen Plagen, weil die ägyptischen Plagen heute sind heute Diabetes, Krebs, was weiß ich, alle möglichen Krankheiten, die Zivilisationskrankheiten, das sind ägyptische Plagen, und ich werde keiner dieser ägyptischen Plagen auf dich legen. Du wirst ruhig sein und gelassen sein. Leg den Stress in meine Hände. Und du wirst merken, das wird alles besser werden. Fang an, Gott zu gehorchen. Rebellion, Hass, Neid, Geiz verschafft schwere Krankheiten. Geiz ist die Wurzel alles Übels. Gehorsam, Demut, Liebe und Frieden verschaffen wahre Gesundheit, setzen Gottes Kräfte frei. Das ist, gib nicht auf. Die meisten Leute verstehen ganz was anderes. Bahnhof statt Bratkartoffeln. Ja, gib nicht auf. Fang an zu danken, fang an Gott zu loben und zu preisen. Und danken und loben zieh das Gute an wie ein Magnet. Bete nicht für deine Probleme. Leg die Probleme in Gottes Hand und dann fang an in Sprachen zu beten. Sagt, was weiß ich, Hexenschuss und dann bete es in Sprachen. Ja, so einfach geht es. Aber die meisten Leute haben keine Ahnung und wissen es nicht und glauben nicht daran. Sag Gott das Stichwort und dann lass den Heiligen Geist die Suppe rühren und arbeiten. Oder Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Zehenschmerzen, könnte den ganzen Menschen durchgehen. Wohlsein ist Einklang sein mit Gott. Gesundheit ist ein innerer Prozess, kommt zu uns, wenn wir uns dem Himmel öffnen. Ja, loben und danken. Jesus schaute auf beim Lazarus zum Himmel. Wo schaust du hin? Und dann googelst, welche Mediziner mir am besten hilft. Bedenke, wahre Gesundheit kommt von innen. Werde voll des Heiligen Geistes. Deshalb habe ich gesagt, nimm das Problem, nenn den Stichwort, was du für Schmerzen hast, welche Schmerzen auch immer ist, wahnsinnige Schmerzen. Nimm die göttlichen Tabletten, die göttlichen Medikamente und dann fang an, Gott zu loben und zu preisen. Und lass den Heiligen Geist für dich beten. Lass die Medizin Gottes in deinem Leben wirken. Gib die Hoffnung nicht auf. Such die Fülle Gottes. Werde reich in Gott. Spreng deinen Horizont. Lass deine Blicke nicht von der Erde trüben und so weiter. Belasse dich nicht mit diesem irdischen Plunder, mit dem Sichtbaren, was Unfühlbaren. Wende dich, ja, auf den Herrn. Du hast das. Das ist wahr. Und du musst es nicht wegreden. Kannst es gar nicht wegreden. Diese Positivdenker und diese Esoterik immer, ich probiere, oh, ich bin nicht krank. Ich bin gesund. Du kannst so viel gesund reden, dass du gesund bist. Du wirst doch nicht gesund sein. Du musst gesund sein. Gott macht uns gesund. Halleluja. Nicht unser Glaube. Ich glaube nicht an Glaubensheilungen. Ich glaube an göttliche Heilungen. Gott muss mich heilen. Gott muss mich berühren. Gott muss mich stärken. So, schau auf den Herrn. Ja, lass dich vom Teufel nicht Sand in die Augen streuen und dein Leben vernebeln. Der Teufel will dir nur das Wort Gottes klauen, die Verheißungen wegnehmen, die Hoffnung wegnehmen, dass du keine Hoffnung sein hast. In der Bibel heißt es, wir waren mal ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir waren das, ja, jawohl, das war so. Aber jetzt, Gott ist unsere Hoffnung. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Und Gottes Wille ist in seinem Wort verankert. Ich lese dir nur ganz schnell etwas vor. Hier 1. Johannes 5, Vers 14 und folgende Verse. Da heißt es, dies ist das Vertrauen, die Hoffnung, dass wir in ihm haben. Wenn wir etwas nach seinem Willen fragen oder bitten, hört er uns. Herrlich. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, das, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene auch haben werden, was wir erbeten haben. Wir müssen dann zuerst mal den Willen Gottes kennen, im Willen Gottes sein und dann unseren Mund aufmachen und sagen, Vater, das. Ja, die Bibel sagt uns, was Gott will, was los ist. Wenn wir beten, müssen wir zuerst mal beten, lieber Gott, zeig mir deinen Willen. Deshalb ist es der Anbetung zuerst so wichtig, dass du es erfasst, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Entdecke diese lebendige Hoffnung in Jesus Christus, in dieser Person, Jesus in mir. Halleluja. Er ist der Gott der Hoffnung. Er muss ganz persönlich einer von dir sein. Der Apostel Johannes oder der Jünger Johannes in der Bibel, der lag an Jesu Herz und er hörte Jesu Puls. Der hörte, wie sein Herz schlägt. Und du solltest den Herzpulsschlag Jesu hören. Ganz besonders, wenn du in auswegslosen Situationen bist oder dann den Heiligen Geist in dir aufnehmen. Der Heilige Geist ist ein Geist des Trostes, des Friedens und der Freude. Unser Gott, so hat er sich als erstes vorgestellt, den Menschen durch Moses oder bei Moses, er ist der Daseinsgott. Ich bin da, wo du bist, wo niemand sonst hinkommt, in der Wüste. Ich bin da, in jeder Situation. Gott ist ein Gebrauchsgott, Halleluja. Immer da, wo dein Chaos ist, wo Gott Ordnung schaffen darf. Und es muss er zuerst, allererst muss er Ordnung in deinem Leben schaffen. Als er Gott Moses begegnet, das Erste, was Gott von Moses verlangt, ziehe deine Schuhe aus. Die meisten Leute verstehen nicht. Die denken, sie müssen barfuß laufen. Nein, leg deine Gewohnheiten ab. Deine Latschen, die so ausgetreten sind. Verstehst du? Leg sie ab und fang an, jetzt ganz neu dem Herrn zu vertrauen. Denn du stehst jetzt, wenn du Gott begegnest, auf dem heiligen Boden. Wenn du krank bist, dann ist Gott deine Gesundheit. Wenn du finanzielle Not hast, dann ist es der Onkel Sam, der reiche Mann, verstehst du, der alles hat. Bei ihm ist die Fülle. Gott ist der Daseinende Gott. Er sagt, ich bin. Entwickle ein anderes Gottesbild. Und das ist, gib deine Hoffnung nicht auf. Entwickle Gott als deinen Vater, als deinen Freund. Und das wird dein Leben prägen. Unser Gottesbild bestimmt unser Leben. Glaub einfach, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist. Für dich ganz persönlich, nicht für die anderen. Lass doch die anderen laufen. Kümmere dich um dich. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Gebet. Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Frieden und aller Freude und im Glauben durch Jesus Christus. Und das ist das Ergebnis eines positiven Lebens dann. Und dieser Glaube drückt sich einfach aus, dass du keine Angst hast. Du weißt, ich habe Hoffnung. Ich weiß, das, was Vater Livingston versprochen hat, diesen Mamelucken, das wird eintreffen. Vater Livingston wird kommen und er kam dann. Tuck, 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 tuck. Ja. Plötzlich war er da. Dieser Glaube, ja, macht dich frei. Du hast Freude, du hast Frieden. Und vielleicht hast du jetzt nur kurze Zeit Traurigkeit. Und die Bibel sagt, diese kurze Zeit der Traurigkeit wird eine überschwängliche Freude wirken. Du weißt gar nicht, wofür das gut ist. Weißt, ein Korn muss in die Erde fallen und sterben, und dann wird es auferstehen. Und du wirst dann deine Freude haben. Du wirst sehen, wie du gedeihst und wie du dich entwickelst. Du brauchst nicht immer einen großen Kick. So viele Leute suchen einen Kick. Jesus schenkt uns erfülltes Leben, dass es nicht langweilig wird. Ist unabhängig von äußeren Umständen, von der Stimmung, von der Musik. Selbst mittendrin im Leid. Du hast den Vater im Himmel. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart besuche ich meine alte Schwester als junger Pastor. Dann will ich aus der Bibel was vorlesen. Und diese Schwester war blind oder fast blind. Und dann fange ich an zu lesen und sage, aufhören. Und dann fing sie an weiter, mir diese Bibelstelle zu zitieren. Sie war voll von der Bibel, vom Wort Gottes. Und dann hat sie gesagt, ich bin so Gott dankbar, dass mein Pastor damals, ihr Pastor, gesagt hat, lernt Bibelverse auswendig, der Antichrist wird kommen, er wird euch die Bibel wegnehmen und was ihr im Kopf habt, das habt ihr im Kopf. Verstehst? Und er hat fleißig Bibelverse gelernt. Und im Alter, da kam noch kein Antichrist, aber der Teufel, dass die Augen nicht mehr mitmachten, dass sie nicht mehr lesen konnte oder nicht mehr richtig hören konnte, auch zum Teil. Aber sie konnte alles, was sie im Herzen hatte, das konnte ihr der Teufel nicht nehmen. Oh, sie hat sich immer gefreut und dann, ich musste für sie gar nicht beten. Die hat so schön gebetet, die liebe Schwester. Die hat sich so im Herrn gefreut. Und sie hat meistens die Bibelstelle noch umbetet. Oh, weißt du, sie hat nicht nur fromme Gebete, so lalala, Gebete, sondern sie hat das bewegt, was sie gerade so aufgesagt hat, wie gut der Herr ist. Und die Freude am Herrn ist mehr als nur Spaß. Da geht die Post ab. mehr als Vergnügen, verstehst du? Die Freude im Herrn. Oh, ich werde Jesus sehen, auch wenn ich jetzt blind bin. Auch wenn ich jetzt nichts mehr höre. Ich werde Jesus hören. Wer an ihn glaubt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Deshalb gib deinen Glauben nicht auf. Mach, was du jetzt machen kannst. Sieh alle Register. Wer an Jesus glaubt, hat eine andere Haltung, eine andere Einstellung, ist anders gepolt, ist anders programmiert. Programmier dich jetzt richtig. Ja. Dass du in deinem Innersten weißt, mein Heiland wird mich nicht in den Stich lassen. Er ist alle Tage bei mir. Auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bleibe ich stets bei dir. Du brauchst diesen dennoch Glauben. Ich war noch ein junger Christ, ich war kein Pastor. Wir waren in einer Gemeinde, eine einfache, schlichte Freikirche. Und dem Pastor ist seine Frau gestorben. Der war ein junger Pastor, vielleicht so 35 Jahre alt, haben 3 Kinder gehabt. Da ist die Frau jung gestorben. Und alle wollten wissen, an dem Sonntag, der Prediger selbst, der hat sich nicht nehmen lassen, dass er an dem Sonntag, in der Woche, wo seine Frau beerdigt wurde, dass er selbst predigt. Wir wollen alle wissen, was er predigt. Und ich werde diese Predigt nicht vergessen. Ich könnte fast wörtlich noch zitieren. Nach über 50 Jahren, dann steht er da und sagt, Geschwister, Gott hat mir ein Wort gegeben und zu dem bleibe ich und zu dem stehe ich. Dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn ich jetzt ein Witwer bin, auch wenn meine Kinder keinen Vater mehr haben, dennoch bleibe ich stets an dir. Lass dir deinen Glauben nicht nehmen, deine Hoffnung nicht nehmen. Dennoch, wo sind diese Dennoch-Christen? Die hauen ab, wenn Probleme entstehen. Tauchen unter, verschwinden. Den musst du suchen. Hoffnung ist das gelebte Vertrauen an der Macht und auf die Macht Gottes, auf die Kraft Gottes. Matthäus 6, Vers 25, sorgt euch um nichts in eurem Leben. Das ist, wirft euer Vertrauen nicht weg und eure Hoffnung nicht weg. Sorgt euch um nichts, um das, was ihr essen und trinken sollt. Der Herr sagt weiter, kümmert euch um das Reich Gottes und dann wird euch alles solches zufallen. Das ist biblische Perspektive. Das ist christliches Leben. Das ist diese gelebte Hoffnung. Gott, der Hoffnung, erfüllt eure Herzen. Gott hält sein Wort. Du musst dich nicht sorgen, er wird dich durchtragen. Ja, wer pflegt mich? Wer versorgt mich? Die Rente reicht vielleicht nicht mehr aus. Wie viele Leute sind in Not geraten und verzweifeln? Und ich habe noch nie gesehen, und das, ich schließe wieder langsam mit dem Bibelwort, was meine Frau bekommen hat, bevor sie mich heiratete. Ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Ich sah noch nie einen Gerechten, der krepiert. Ich sah noch nie einen Gerechten, der am Leben verzweifelt. Gewiss, du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Der Körper macht nicht mehr mit. Der Körper ist wie eine Maschine, wie ein Instrument, ist verbraucht. Ja, aber mein Geist, wir fahren auf in die Höhe. Wir vertrauen den Herrn, wir verzweifeln nicht. Gott, er steht zu seinem Wort. Auch wenn uns sehr viel Nerven kostet, sehr viel Schlaflosigkeit bereitet, der Herr ist da. Er bleibt bei uns ewiglich, sogar in allen Einzelheiten und Details unseres Lebens. Das kann manchmal sehr viel passieren. Da wächst so viel Unkraut und so Kraut über unser Leben. Gott wird dich nicht enttäuschen. Was auch dir fehlt, irdische, fleischliche Mensch, der braucht Planungssicherheit. Ich will genau wissen, wie es weitergeht. Jesus sagt, sorgt nicht. Macht weiter, denkt weiter, vertraut mir, es wird schon gehen. Irgendwie wird es gehen. Irgendwie wird die Sonne aufgehen. Irgendwie wird wieder scheinen die Sonne. Und die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Schau nicht auf das, was andere können. Schau nicht auf das, was andere machen. Schau auf das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat, was er für dein Leben geplant hat. Schau auf das, was Gott macht, wie er dich führt, wie er dich leitet. Schau auf das. Und jeder wird individuell geführt. Du wirst anders geführt wie ich und ich anders als du. Jeder wird anders geführt. Henoch erlebte ein göttliches Leben, heißt es. Und er hat sich an Gott orientiert, nicht auf seine Zeitgenossen. Und der Augenblick kam und Gott nahm ihn weg. Die, die auf den Herrn schauen und auf den Herrn warten, die fahren auf wie Adler. Wir sollen frohen Mut zu unserer Straße ziehen. Nicht hoffnungslos. Einfach, ich freue mich. Mein Leben ist in der Hand Gottes und niemand und nichts kann und darf mich aus der Hand Gottes reißen. Und dann überlebe ich die Stürme. Dann überlebe ich die Krisen. Also, ich muss mir Zeit nehmen für den Herrn. Nimm die Zeit für Gott. Belasse dich nicht mit unnötigen Plunder, unnötige Menschen, unnötige Gedanken, unnötige Spinnereien, Haarspalterei. Und das, was du heute nicht verdaust, das lass es stehen. Irgendwann wirst du schlucken können. Unsere Reserven sind sehr schnell verbraucht und wir sind schnell am Ende. Aber der Gott der Hoffnung hat noch genug Energie und das für dich ist noch gut, noch sehr viel Land einzunehmen. Mach dich auf. Hör nicht die Diagnosen von Ärzten, von Menschen. Ach, der ist gestorben und der ist gestorben und der ist gestorben und so weiter. Nein. Und lies Psalm 91. Und dich wird's nicht treffen. Selbst wenn es so ist und so sein möge. Und selbst wenn es mich trifft. Aber ich habe eine Hoffnung. Ich werde bei Jesus sein. Ich werde in Frieden sein. Unsere Hoffnung ist begründet in der Beziehung zum Herrn. Gott ist mein Freund, unser Freund, dein Freund. Wir sind mit dem Herrn verbunden. Und unsere Hoffnung ist die Grundlage unseres Glaubens. Und die Treue Gottes, dieser Bund mit Gott, die Treue Gottes ist so wichtig. Und das müssen wir erlebt haben, Stück für Stück. Hier hat Gott mir geholfen. Ich habe von Gott mal eine Vision bekommen, für mich persönlich, als Gott mir zeigte, ich habe mal blöden Gedanken gehabt. Was muss ich tun, um abzufallen vom Herrn? Also den Herrn liegen lassen. Ich hatte eine Krise irgendwo mal und ich habe gedacht, was muss ich alles anstellen, um die Krise, dass ich wirklich die Krise erfahre und erlebe. Und dann hat Gott mir gezeigt, alles, was du mit mir erlebt hast, das sind Meilensteine auf deinem Weg, deines Lebens. Wenn du zurückfallen willst, du musst an dem vorbeigehen und sagen, das war nichts. An dem vorbeigehen, das war nichts. An dem vorbeigehen, das war nichts. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Das sind alles Begleiterscheinungen der Liebe Gottes. Verstehst? Und da musst du an dem allen vorbeigehen. Da musst du wieder 70 Jahre rummachen in deinem Leben. Verstehst du? Und dann bist du verloren. Das schaffst du nicht. Deshalb Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung haben wir als Anker für die Seele, der sowohl sicher als auch fest ist. Diese ganzen Meilensteine in deinem Leben. Selbst wenn du wolltest, selbst wenn die Leute dich ins Verderben stürzen würden, du musst an diesen allen Meilensteinen vorbeigehen. Das, was du mit Gott erlebt hast, wie treu Gott dich versorgt hat, wie Gott dich gesegnet hat, wie Gott dich inspiriert hat. Gib dich nicht auf. Paulus gab sich nicht auf. Die Apostel gaben sich nicht auf. Wenn ein Sturm tobt in deinem Leben, du wisse, der Herr hält mich. Seit Jesus im Herzen mir wohnt, habe ich Frieden und Freude. So singen wir immer wieder. Ja, wir haben diese lebendige Hoffnung, weil eine Person, nicht eine Idee, nicht ein Ideal in uns lebt. Nein, eine Person. Und das ist Jesus und der Heilige Geist. Halleluja. Gebe dich nie auf. Mit einer solchen Hoffnung in Gott. Ja, wenn harte Schicksalsschläge kommen, kannst du weitermachen. Und deshalb akzeptiere keine Niederlage in deinem Leben, egal was es ist. Der Teufel schickt diese Dinge. Nimm sie nicht an. Ja, das musst du als Weg Gottes führen. Nein. Der Herr sagt, prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufschließen könnte. Du solltest lernen, zu wissen, mein Gott ist treu. Mein Gott versteht mich. Mein Gott begleitet mich in allen Krisen und Stürmen. Halleluja. Verstehe diese Wahrheit, was es bedeutet, haltet fest an der Hoffnung. Dann natürlich kommt noch Geduld, dann kommt nachher noch Liebe, dann kommt noch vieles andere mehr. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, ich glaube, dass du der Herr bist für uns, jeden einzelnen Menschen. Und du hast uns als deine Kinder angenommen. Ganz besonders deine Kinder sind Kinder der Hoffnung, Kinder des Glaubens. Und zuerst möchtest du uns verändern, bevor du unsere Situation veränderst. Du möchtest uns zuerst von innen her aufbauen und uns zuerst mal von innen her heilen. Und du möchtest, Herr, ganz besonders uns von allen Bindungen, was uns zurückziehen möchte, all diese Meilensteine, an denen wir vorbei müssen, Herr, du möchtest uns wieder erinnern an was du alles für uns getan hast, wie gut und wie treu und wie stark und wie mächtig du gewesen bist, lieber Heiland, ich danke dir. Gib meinen Brüdern und Schwestern die Hoffnung, wo sie auch gerade sind in diesem Moment. Lass sie stark sein, Vater. Stark sein im Glauben. Stark sein im Heiligen Geist. Lob und Dank. Und ich danke dir, Vater, dass du uns nicht aufgibst. Und wenn du uns nicht aufgibst, geben wir dich auch nicht auf. O guter Gott, ich preise deinen Namen. Amen.